herzlich willkommen zum Architektur- und Bauforum. Am Mikrofon begrüßt Sie Stefan Böck. In der heutigen Folge wollen wir über serielle Sanierung sprechen. Diese Methode birgt großes Potenzial beim Erhalt von Gebäudebestand, wird aber insgesamt noch zu wenig ausgeschöpft. Aber was ist das eigentlich genau, serielle Sanierung? Wie funktioniert sie und wodurch unterscheidet sie sich von konventionellen Sanierungsmaßnahmen? Darüber sprechen wir heute mit zwei ausgewiesenen Expertinnen, die wir gleich vorstellen werden. Doch zuerst begrüße ich noch meine Kollegin Birgit Zegtbauer, Chefredakteurin der Fachtitel Dach, Wand und Glas sowie der Handwerk- und Bauspecials Grünraum, Gebäudehülle und Fenster und Türen im österreichischen Wirtschaftsverlag. Hallo Birgit, vielleicht magst du kurz die Gäste vorstellen.
Sehr gerne. Bei uns sind heute Cornelia Ninaus und Susanne Formanek. Herzlich willkommen. Cornelia Ninaus leitet den Bereich thermische Sanierung am AEE, Institut für nachhaltige Technologien. Ihr Fokus liegt auf serieller Sanierung, EU-Taxonomie und Wissenstransfer innovativer Sanierungskonzepte. Und Susanne Formanek ist Geschäftsführerin von Grünstadt Grau, Vorständin des Innovationslabors Renovave.at und Präsidentin des IBO, des Österreichischen Instituts für Baubiologie und Ökologie.
Aufmerksamen Hörerinnen dieses Podcasts ist Susanne Formanek schon bekannt, denn sie war im Juni letzten Jahres bereits bei uns zu Gast, um über das Thema Bauwerksbegrünung zu sprechen. Ein ebenfalls sehr spannendes Thema, die Folge 19, gibt's im Archiv nachzuhören.
Zum Einstieg in das Thema möchten wir mal Grundlegendes wissen. Was versteht man unter serieller Sanierung und vor allem worin liegt der Unterschied zur klassischen energetischen Sanierung? Susanne, kannst du uns mehr erzählen?
Ja, sehr gerne und vielen lieben Dank, dass ich noch einmal kommen darf. Freut mich sehr, dass ich wieder da bin. Serielle Sanierung ist wie ein maßgeschneiderter Mantel aus der Fabrik. Die energetische Hülle wird dabei vorgefertigt und dann in kurzer Zeit ans Gebäude montiert. Bei der klassischen Sanierung steht vieles Schritt für Schritt hier auf der Baustelle. Das heißt, alles, was auf der Baustelle entsteht, ist jetzt vorgelagert. Man kann hier vorgefertigte Fassadenelementen, meist ist die Dämmung schon drinnen, fertige Oberflächen, teils sind die Fenster drinnen oder teils nicht. Modullösungen zum Beispiel für Dach und Decke, aber auch die Haustechnik ist drinnen. Da wird dann meine Kollegin, die Cornelia, wird dann mehr sagen. Die digitale Planung, ganz wesentlich ist die kurze Bauzeit. Das heißt, der Unterschied ist hier, dass handwerklich bei der klassischen Sanierung vieles vor Ort passiert und eben bei der seriellen Sanierung sehr viel schon im Vorfeld passiert. Vorgefertigt, standardisiert und schnell montiert.
Welche Gebäudetypen sind denn geeignet für serielle Sanierung in Österreich? Also was sind die Kriterien?
Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Hallo. Was ist geeignet für die serielle Sanierung? Also grundsätzlich, wir sprechen hier von Serie, das heißt, wir brauchen eine gewisse Menge. Wir sprechen hier von großvolumigen Bestandsgebäuden. Das können zum einen sein Wohngebäude, 3- bis 5-geschossige Gebäude, einfache Kubaturen. Am besten geeignet, sagen wir, ist circa das Baujahr 1960 bis 1980. Warum? Hier trifft sanierungsbedürftige Gebäude auf eine homogene Gebäudehülle. Also da haben wir wirklich diese Eigenschaften, die wir für die serielle Sanierung brauchen. Zusätzlich eignen sich auch noch Gebäude, zum Beispiel Schulgebäude, Bürogebäude, öffentliche Gebäude. Auch hier haben wir eine sehr große Kubatur und auch hier gilt wieder dasselbe. Baujahr 1960, 1980, das sind wirklich die perfekten Gebäude für die serielle Sanierung. Im Rahmen des Projektes Renvelope, ein Projekt aus der Sanierungsoffensive Vorzeigeregion Energie, geförderte Mitteln des Klima- und Energiefonds, wurde auch eine Studie dazu durchgeführt, die uns gezeigt hat, dass in Österreich mehr als 70.000 Gebäude für die serielle Sanierung geeignet sind. Also genau diese großvolumigen Gebäude, die ich gerade beschrieben habe, davon haben wir über 70.000, die rein bautechnisch für serielle Sanierung geeignet sind. Also wirklich großes Potenzial. Man könnte das Ganze auch noch ein bisschen weiterspinnen. In Norwegen sagt man, dass sogar Einfamilienhäuser auch eine Serie durch die Menge der Einfamilienhäuser erzeugen könnten.
Mhm. Wie früh soll denn im Rahmen der seriellen Sanierung ein ArchitektInnen eingebunden werden? Und wie verändert sich ihre Rolle?
Mhm. Gute Frage, ja. ArchitektInnen müssen bei der seriellen Sanierung tatsächlich von Anfang an dabei sein. Wir hören immer wieder, ja, das ist quasi, dann sind Architekten und Architektinnen vielleicht joblos. Nein, das stimmt nicht. Es ist so, dass das System und die Vorfertigung früh festgelegt werden müssen. Das heißt, man muss sehr viel früh hier aussuchen, was ist denn möglich auf der einen Seite und was ist gewollt. Es verschieben sich die Rollen, ja, das stimmt. Es wird jetzt vielleicht weniger ganz neu erfunden. Wir sprechen hier überhaupt von der Sanierung. Aber es ist mehr ein System, intelligent ans Gebäude anzupassen. Das heißt, was ist zu tun? Es werden hier Anschlüsse zum Beispiel sauber zu planen sein, Ausschreibung brauchen wir. Man muss sich auch anschauen, welche Materialien werden hier gewählt, ganz speziell in der Oberfläche. Die Qualität ist ein ganz ein wichtiger Aspekt hier. Toleranzen müssen im Bestand eigentlich hier schon sehr früh definiert werden. Der Brandschutz, die Bauphysik, die Statik. Das heißt eigentlich eh das, was man in einem klassischen Sanierung hier macht, aber eben alles ganz früh, weil sonst passt es eben nicht. Und der Architekt, die Architektin wird auch sehr stark hier zum Koordinator, zur Koordinatorin natürlich, zwischen den Gewerken, die sehr früh schon zusammenarbeiten müssen.
Mhm. Sag, und welche planerischen Einschränkungen bringt die Vorfertigung mit sich? Und auf der anderen Seite, wo eröffnet sie neue gestalterische Spielräume?
So wie ich schon gesagt habe, dass eigentlich im Vorfeld sehr viel schon festgelegt werden sollte und muss, ist vielleicht eine andere Denkform, heißt, dass man nicht so wie in unserer österreichischen Art, so, ja, dann könnte man ja noch das ändern und vielleicht noch das ändern. Ganz so im Laufe der Zeit, wo man dann vieles danach bringt und nachher noch dazu hängt, das geht dann bei der Seilensanierung nicht mehr. Man muss im Vorfeld eigentlich ganz präzise eine Entscheidung treffen und dieses Kleid, wie ich halt immer sage, mit integrierten Fenstern, Verschattung und hochwertigen Oberflächen, das muss man von Anfang an planen. Und das ist vielleicht das, was anders ist. Ja, man hat eine Rasterfläche und Modulgrößen und auf Millimeter genau müssen diese Elemente passen, dass sie zusammengefügt werden. Es dauert auch nicht lange, diese Montage dann. Ergo dessen muss man sich sehr früh schon entscheiden, gibt es Balkone zum Beispiel? Was ist mit Brandschutzriegeln hier? Welche Toleranzen brauche ich? Und ergo dessen kann man dann nicht nachher und wochenlang nachher dann noch sagen, ich möchte jetzt diese Veränderung haben. Ich möchte eine andere Verschattung zum Beispiel haben auf meinen Fenstern. Das wird alles integriert.
Mhm. Aber eben neue gestalterische Spielräume?
Gibt's definitiv, die? Ja, na definitiv. Also wenn wir natürlich die vielen Projekte, gerade ihr als AI Integ natürlich habt viele Projekte begleitet, dann werden wir hier das Gestalterische, das Architektonische anschauen, zum Beispiel in Karpfenberg, ich war vor einer Woche dort und habe es mir angeschaut. Also da gibt es eine wunderschöne Außenfassade, die sehr speziell ist, auch vom Ton her. Also gerade mit Materialien lässt sich ja doch sehr viel entwickeln und spielen. Und ich glaube, gerade durch diese Visualisierung und die Vorfertigung, die uns ja jetzt viel mehr als früher zur Verfügung steht, kann man schon sehr früh abschätzen, wie das dann architektonisch auch ausschauen wird. Also wir werden dann eh noch darauf zu sprechen kommen. Wir haben natürlich hier auch digitale Lösungen auch zu verwenden. Ja.
Mhm. Sag Cornelia, du mit viel Erfahrung im Bereich serielle Sanierung, wie lassen sich serielle Sanierungslösungen in die österreichischen Bauordnungen, in Brandschutzvorgaben und auch natürlich Förderkriterien integrieren und damit in Einklang bringen?
Ja, also grundsätzlich ist zu sagen, dass die serielle Sanierung wie jede andere Sanierung alle rechtlichen fördertechnischen Rahmenbedingungen zu erfüllen hat. Also das gilt das ganz das Gleiche. Was man aber natürlich sagen muss, ist, dass diese rechtlichen, fördertechnischen Rahmenbedingungen historisch gewachsen sind und die sehr auf das Wärmedämmverbundsystem, auf klassische Sanierungsmethoden ausgelegt sind. Das muss man ganz klar dazu sagen. Das hat jetzt auch unser Umsetzungsprojekt jetzt gezeigt, oder wir hatten eben im Rahmen des Projektes Renvelope 3 Demonstratoren, die wir umgesetzt haben. 2 davon waren in der Steiermark, 1 war in Wien. Und in Wien haben wir wirklich die Erfahrung gemacht, beispielsweise Bauordnung. Diese seriellen Module, diese Fassadenmodule, die auf das Bestandsgebäude raufkommen, haben meistens circa eine Dicke von 30 bis 40 Zentimeter, je nachdem, was wir integrieren. In Wien kann man Gebäude im Nachhinein mit einer Wärmedämmung ausstatten. Diese darf aber maximal 20 Zentimeter stark sein. Wenn wir uns jetzt das Ganze ausrechnen, das geht sich einfach nicht aus. Ja? Also das heißt, eine serielle Sanierung ist dann einfach schon ausgeschlossen. Und da muss man aber schon ein bisschen in Frage stellen, da würde ja auch jede andere vorgehängte Fassade auch nicht funktionieren. Also alles, was jetzt zeitgemäß ist, funktioniert dann eigentlich jetzt nicht mehr. Nur das klassische wäre mit dem Verbundsystem. Mhm. Und das ist so ein Learning, was wir da gefunden haben. Und das war dann damit verbunden, dass wir eine Ausnahmegenehmigung dafür brauchten und so das Projekt realisieren konnten. Also hier gibt es definitiv noch, sage ich, Novellen, Änderungen, die angestoßen werden müssen. Dasselbe ist aber auch in der Förderlandschaft zu sehen. Auch hier war dasselbe an diesem Wiener Umsetzungsprojekt zu sehen. Auch hier wurde die Förderung, war auch ein sehr, sehr langer Weg, weil die Förderungen darauf ausgelegt sind, dass das Ganze mit Einzelgewerkvergabe gemacht wird. Bei der seriellen Sanierung bietet es sich natürlich an, andere Systeme zu verwenden, wie zum Beispiel zumindest einen Teil-GU für die Fassade, weil wir wissen, im Werk wird das Modul vorgefertigt, es ist Haustechnik integriert, es sind Fenster integriert, es macht wenig Sinn, hier eine Einzelvergabe zu machen. Ja. Und aber genau diese Generalunternehmervergabe für diese Fassade widerspricht wiederum den Förderkriterien. Ja. Und genau das sind solche Hindernisse. Und ich glaube, da muss sich noch einiges tun. Und das ist eben genau das, wo ich immer diese großartigen Synergien sehe zwischen uns, zwischen AIE Intec und dem Innovationslabor Renowave. Wir probieren es mit Umsetzungsprojekten aus. Wir versuchen, was geht. Wir zeigen die Grenzen auf. Und im Innovationslabor versuchen wir dann wirklich anzustoßen, Novellen, Änderungen. Aber es wird natürlich Zeit brauchen. Die positive Botschaft ist, es ist alles möglich, aber die Wege müssen noch ein bisschen bestritten werden. Und ich glaube, wir brauchen hier auch noch wirklich Branchenstandards auch, damit das Ganze schneller geht, weil Stichwort Typengenehmigung oder etc., wenn wir auf Typisierungen sind, dann würde das Ganze auch schneller gehen. Dann würden wir schneller Genehmigungen bekommen, Freigaben bekommen. Und ich glaube, das ist auch noch ein ganz großes Thema, dass da wirklich die Branche gemeinsam arbeiten muss. Da kommen wir später noch dazu, zu unserem Branchenforschungsprojekt aus dem Innovationslabor, wo wir genau solche Standards entwickeln wollen.
Susanne?
Ich wollte noch dazu sagen, also wir sind natürlich klassische Förderungen gewohnt, mit einer energetischen Wirkung. Oft ist es der Gap, der hier benötigt wird, der Energieausweis. Auch wenn wir hier mit Banken zusammenarbeiten wegen Finanzierungsmodellen, dann ist es immer das Zurückgreifen eigentlich auf den Energieausweis, der natürlich ein standardisiertes Werk ist und gut ist. Aber die serielle Sanierung, die ist doch eine neue Art von Sanierung in Österreich. Und es wäre hier möglich, dass man sie zum Beispiel, so wie es bei der Bauwerksbegrünung am Anfang, wenn wir vor 10 Jahren denken, wie wir begonnen haben mit dem Innovationslabor, da hat es einen Bonus gegeben. Das war super hilfreich, ja, weil gerade dieser Bonus hat bedeutet, okay, man merkt das ja auch, dann ist es ein Commitment und da steht die Politik dahinter und man sieht, okay, also man soll das umsetzen und es ist jetzt nicht gebunden an Daten und Fakten und es hat auch niemand damit einen großen Aufwand. Oder eine Anschubfinanzierung. Also es gibt ja schon einige Überlegungen, wir haben auch dazu ein Paper sogar geschrieben, wie man solche Förderungen gerade im seriellen Sanierungsbereich aufbauen könnte. Und wir haben natürlich gute Erfahrungen aus anderen Ländern, wie die das machen. Ja, also da besteht schon sehr viel Erfahrung.
Bleiben wir gleich mal bei den Erfahrungen bezüglich Kosten auch und Bauzeit und auch Nutzerzufriedenheit. Wie sehen die aus in Österreich und wo liegen die realistischen Erwartungen?
Also grundsätzlich kann man sagen, wir haben wirklich schon einige erfolgreiche Pilotprojekte in Österreich umgesetzt. Also vielleicht auch da der kurze Hinweis auf die Seite, die Webseite www.serielle-sanierung.at. Da findet man ganz viele Best-Practice-Beispiele. Man findet dort auch Anbieter für serielle Sanierung. Ist wirklich so eine zentrale Anlaufstelle, wenn man sich Informationen holen will. Und wir haben einige dieser Projekte bereits analysiert hinsichtlich der Kosten. Und man muss dazu sagen, wir haben es jetzt so heruntergebrochen, dass wir gesagt haben, was kostet ein Quadratmeter Fassadenmodul, wirklich nur das Holzmodul mit der Dämmung, ohne Fenster und ohne Haustechnik? Warum? Wir wissen alle, Fenster können von bis eine Range haben. Also das wäre kein wirklich aussagekräftiger Vergleich. Haustechnik, es ist ein kompletter Unterschied. Will ich jetzt da ein Lüftungsgerät integrieren? Will ich eine Bauteilaktivierung integrieren? Oder PV, Solarthermie etc.? Ja, also das kann man nicht vergleichen. Dementsprechend haben wir uns wirklich auf dieses Holzmodul mit der Dämmung konzentriert. Und hier können wir sagen, sind wir aktuell bei einem Preis von 500 € pro Quadratmeter Fassade netto. Wobei Hersteller uns jetzt schon signalisieren, dass sie daran arbeiten, die Oberfläche weiterhin zu optimieren und auch hier Standardisierung reinzukommen und dadurch Kostensenkungspotenziale schon greifbar quasi sind. Ja. Aber auch bei diesen 500 € pro Quadratmeter Fassadenmodul muss man sagen, sind wir eigentlich schon konkurrenzfähig mit einer vorgehängten Fassade. Also da sind wir jetzt gar nicht mehr weit weg. Das einzige Problem, was ein bisschen ist, wir werden immer wieder verglichen mit einem Wärmedämmverbundsystem.
Ja.
Und dieser Vergleich hinkt, das sind Äpfel mit Birnen, das kann ich nicht vergleichen. Mhm. Und das, glaube ich, muss noch mehr in die Köpfe hinein. Weil ein gutes Beispiel, das möchte ich noch bringen, wir haben eben in Knittelfeld eine Landesberufsschule im Rahmen des Projektes Renvelope erfolgreich saniert. Dort waren Kosten eigentlich kaum ein Thema, weil für Schulsanierungen ist eine vorgehängte Fassade, das macht man so. Ja? Also da würde ich nicht auf die Idee kommen, dass mit einem Wärmedämmverbundsystem, also in dem Fall wäre das nie in Frage gekommen. Ja? Und da hat sich sogar ergeben, nach dem Projekt, die ausführende Firma hat einen Folgeauftrag in Oberösterreich bekommen, dasselbe System für eine Schule im Eigentum der Bundesimmobiliengesellschaft zu realisieren. Ist auch schon umgesetzt, erfolgreich, total zufrieden. Und da sind die Kosten auch nicht in Frage gestellt worden. Ja? Also deshalb muss man das ein bisschen differenzieren. Aber solange man im Wohnungsbereich ist und immer wieder mit dem Wärmedämmverbundsystem verglichen wird, ist der Vergleich ein bisschen ein, da muss man natürlich sagen, natürlich sind wir teurer als ein Wärmedämmverbundsystem, was eine Lebensdauer hat von vielleicht 30 Jahren. Ja. Die serielle Sanierung, wir können es jetzt noch nicht fix sagen, weil wir noch nicht so eine alte serielle Sanierung haben, aber wir gehen davon aus, dass wir da eher in die Richtung des Doppelte kommen. Ja. Und wenn wir dann zwei Lebenszyklus hätten, dann wären wir nicht mehr so viel teurer. Und das sind lauter so Sachen. Ich glaube, da muss man wirklich diese, wir nennen es Co-Benefits, hinzufügen. Und was eben auch einer dieser Co-Benefits ist, ist eben genau diese Nutzerzufriedenheit. Also das haben wirklich auch unsere Projekte gezeigt. Ich habe es ja vorher schon erwähnt, diese Schulsanierung beispielsweise, die war geplant, dass wir die serielle Sanierung in den Sommerferien machen. Hat leider nicht geklappt, weil wir mit der Planung, das war öffentliche Vergabe, Bundesvergabegesetz, Stillhaltefristen etc., wir haben genau im September mit dem Baustart begonnen. Also genau da, wo die Schule beginnt, war aber absolut kein Problem. Mhm. Die Rückmeldungen von der Lehrerschaft, vom Direktor etc., sie waren so positiv überrascht, dass das eigentlich so sauber war, dass es überhaupt keine Behinderungen gegeben hat im Schulbetrieb. Also total zufrieden einfach. Ja. Das Gleiche auch bei unserem Wohnungsbau in Graz, jetzt in der Grünengasse. 84 Fassadenmodule wurden innerhalb von 3 Wochen versetzt. Das war wirklich ohne Stress. Da waren Pressetermine noch dazwischen etc. Also das wäre noch schneller gegangen. Und auch hier, die Bewohner, die merken das gar nicht. Die bekommen das gar nicht mit. Das ist so kurz und so minimal invasiv. Und diese Zufriedenheit der Nutzer, man muss sich das wirklich mal allein die Belastung, die ich bei einer konventionellen Sanierung habe, ja, also sei es jetzt ein Schulgebäude, wo ich dann Containerklassen brauche, die auch wieder mit Kosten verbunden sind, ja, oder eben ein Wohngebäude, wo ich unzufriedene Mieter habe, ja, dann vielleicht Mieterwechsel, wo ich dann in 30 Jahren wieder sanieren muss, ja, das erspare ich mir alles, ja, und ich glaube, das sind einfach Themen bei diesen Vergleichen, was Kosten, was Zeit etc. Anbelangt, das muss man einfach hinzuziehen, das muss man einfach berücksichtigen, und ich glaube, unsere realistischen Erwartungen bei der seriellen Sanierung müssen sein, wir werden kein Billigstbieterverfahren damit haben. Und das ist aber auch nicht unser Ziel.
Ja.
Das ist das Wichtige, glaube ich. Das muss man differenzieren.
Mhm. Susanne?
Ich wollte noch dazu sagen, also wir haben eine Mitarbeiterin bei uns im Team, die kommt jeden Tag unausgeschlafen, weil sie ein Gerüst seit Wochen vor dem Fenster hat. Also Staub, Gerüst und sie fangen natürlich um 7 in der Früh, fangen die Arbeit an, quasi beim Fenster vorbeizulaufen. Das erspart man sich alles. Mhm. Ja. Also die sind natürlich, die können drinnen wohnen bleiben und haben diese Belästigung dann auch nicht. Eins der wesentlichen Faktoren, was ich glaube, du jetzt noch nicht angesprochen hast, ist, weil du auch Wärmedämmverbundsystem gesagt hast, und das ja fix quasi montiert ist und das man sehr schwer runterbekommt, wo dann auch immer Rückstände bleiben, das ist, dass man hier natürlich schon das Eco-Design von Anfang an dabei hat. Das heißt, man kann es austauschen, man kann rein, man kann es zerlegen, man kann es wieder montieren, und das ist halt etwas, was bei uns in Österreich ja noch nicht in der Form, in irgendeiner Form gratifiziert wird, weil gerade die Lebenszykluskostenanalyse und hier die Kreislaufwirtschaft per se, das Mitdenken, da sind wir vielleicht noch nicht so weit, dass das in irgendeiner Form in Geld gegossen wird. Und wenn das kommt, dann ist aber eine serielle Sanierung günstiger, weil man kann ganz leicht, man kann es hier beweisen, dass dieses System einfach wieder herabgenommen werden kann und wiederverwendet werden kann. Und das ist eines der wichtigsten, natürlich ausschlagenden Argumente der Kreislaufwirtschaft.
Mhm. Total spannend. Welche Projekte könnt ihr uns noch schildern? Das macht jetzt Neugierige, ein paar sind schon gefallen. Gibt es da noch mehr zu berichten?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt wirklich einige Projekte gerade, die spannend sind. Zum einen eben das, was ich schon angesprochen habe, das möchte ich nur noch einmal kurz umrahmen, was das überhaupt für ein Projekt ist. Also das ist das Leitprojekt Renvelope aus der Vorzeigeregion Energie, Green Energy Lab, vom Klima- und Energiefonds gefördert. Und im Rahmen dieses Leitprojektes werden Fassadenmodule entwickelt, wirklich zugeschnitten auf das jeweilige Demonstrationsobjekt. Und da werden auch wirklich tatsächlich drei Umsetzungsprojekte durchgeführt. Einmal eine Schule, einmal ein Ständenwohnheim und einmal ein Wohngebäude. Also wirklich drei verschiedene Typologien mit auch wirklich drei verschiedenen Anforderungen. Ja? Also sprich Haustechnik, einmal mit Bauteilaktivierung beispielsweise, wo ich wirklich die Bestandswand benutze, um das Bestandsgebäude zu heizen, zu kühlen. Wirklich, das kommt alles von außen, muss man sich vorstellen, wie so eine Fußbodenheizung, die auf die Außenwand montiert wird, im Modul integriert. Oder eben in der Schule, wo ein Lüftungssystem integriert wird. Also wirklich verschiedene maßgeschneiderte Lösungen. Also das ist wirklich ein tolles Projekt, von dem wir jetzt wirklich gerade sehr, sehr viel lernen. Ja. Aber auch weitere Projekte, die schon in Vorbereitung sind, wie zum Beispiel das Projekt CEPA Connect, wo eben diese Bauteilaktivierung weiterentwickelt wird, wo auch ein Demonstrator bereits in Vorbereitung ist in der Steiermark und auch noch ein weiteres Projekt, das DigiFab, das ist ein internationales Projekt bei uns bei AINTEG im Haus, wo wir auch Partner sind, wo es um die Weiterentwicklung der Module geht hinsichtlich biobasierter Materialien. Also das sind, so sage ich jetzt einmal, diese drei wesentlichen Projekte, wo wir wirklich jetzt da aktiv Umsetzungsprojekte haben, neben den Projekten, wo wir auch schon an den Technologien weiterforschen. Also da passiert jetzt gerade wirklich sehr, sehr viel, glaube ich. Also da tut sich sehr, sehr viel. Und ein Projekt, das ich auch noch erwähnen möchte, auf das ich besonders stolz bin, eben gemeinsam mit der Susanne und der Isabel leiten darf, das ist unser Branchenforschungsprojekt, ein Collective Research Projekt, das Projekt Serenowood. Das ist ein Projekt, wir haben da insgesamt, ich habe es heute durchgezählt noch einmal, über 30 Forschungspartner, Branchenpartner, Interessierte, Beteiligte. Also es ist wirklich ein riesiges Projekt, das die ganze Branche wirklich widerspiegelt und wo wir wirklich eben gemeinsam, was wir vorher schon angesprochen haben, diese fehlenden Branchenstandards entwickeln für die serielle Sanierung in Holz. Also wirklich, wir wollen uns anschauen, für welche Gebäudetypologie ist welches Modul geeignet, wie würden dann Standarddetails dafür ausschauen, wie würden Ausschreibungstexte dafür ausschauen, damit das Ganze wirklich standardisiert ist und wirklich für alle verwendbar ist und so sowohl die Genehmigungen beschleunigen kann, als auch, sage ich, Planungssicherheit bieten kann und einfach, sage ich einmal, einen Wissenstransfer bietet. Ja, also wirklich ein Projekt, das wir, glaube ich, sehr stolz sind. Aber eben auch international, glaube ich, Susanne, hast du auch noch einige zu ergänzen?
Ja, danke schön, ja. Wir arbeiten schon seit 6 Jahren an einem internationalen Projekt, wo wir auch mit mehreren Partnern international eben am Anfang versucht haben und gesagt haben, was kann man eigentlich alles in so eine Fassade hineinpacken? Jetzt ist es so, dass oft viele sagen, ja, das ist ein neues System und das geht so nicht. Aber im Grunde genommen wissen wir aus unserer Studie, die MASAN heißt und die eben auch hier auch vom Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur gefördert worden ist, dass viele europäische Länder hier im Vorfeld die serielle Sanierung nicht nur analysiert haben, sondern auch sehr stark unterstützt haben. Da hat es eben den sogenannten Volume Deal bei vielen Projekten und bei vielen europäischen Ländern gegeben. Und eines dieser internationalen großen Projekte ist Infinit, leitet hier EURAG von Italien, was eben auch wieder Isa Mühlbauer mit uns macht. Da haben wir uns nicht nur die Lebenszykluskostenanalyse auch und die Kreislaufwirtschaft hier die Bewertung angeschaut, sondern es ist da auch eine Begrünung mit dazugekommen, die Vorfertigbarkeit. Wie können wir hier es jetzt in ganz Europa ausgehend machen, dass solche vorgefertigten Systeme, Lüftungsanlagen, Photovoltaik, Solar, Energiesysteme integriert, dass man so wenig wie möglich Platz hier wegnimmt von der Fassade. Und wie kann man hier auch mit der Logistik in ganz Europa, also wir haben uns den Brandschutz angeschaut, die ganzen Vorgaben, das ist halt, wenn wir immer nur in einem Land schauen, ist das vielleicht anders, als wenn wir sagen, so und jetzt vergleichen wir mal alle europäischen Länder. Und das war eben dann so spannend, weil wir hier mit der Begrünung und gerade mit der neuen Norm, also das habe ich, glaube ich, das letzte Mal erzählt, die L1136 hier auch ein System entwickelt haben, das heute auch umgesetzt worden ist mit der Begrünung. Deswegen ist das vielleicht ein bisschen ein besonderes. Auch das Dach war ein All-in-One-Gebäude-Hüllen-Kit, so nennt sich das. Und es wurden auch 3 Objekte umgesetzt, eins davon in Paris, eins in Slowenien und eins in Italien.
Da tut sich viel.
Ja, und wenn jemand von dem Projekt auch ein bisschen mehr wissen möchte, wir haben jetzt vor Weihnachten haben wir gestartet, ein Forum einzurichten, also Cornelia, AINTEG und Renowave, weil wir einfach der Meinung waren, dass es sehr viel Wissen gibt, auch nicht nur jetzt bei uns, sondern auch in der Branche, bei Firmen, man darf nicht vergessen, das Wissen kommt auch sehr stark aus der Fertigteilhausbranche. Das heißt, da gibt es natürlich gute Köpfe, auch die wir hier zusammenholen wollen und mit denen wir jetzt natürlich auch über die Webseite, aber auch sprechen wollen. Und da haben wir jeden zweiten Monat, auch in diesem Jahr, ein Forum eingeführt, das Forum Serielle Sanierung. Da lade ich herzlich ein. Der dritte Mittwoch ist das immer im Monat und da kommen wir zusammen und präsentieren auch immer Ergebnisse von Projekten, diskutieren darüber und laden auch Bauträger auch immer ein, weil wir glauben, dass das ganz wichtig ist, dass natürlich auch hier die andere Seite erfährt, wie weit wir hier schon in Österreich sind. Ja, also einfach Forum Serielle Sanierung googeln und vielleicht vorbeischauen. Dauert nur eine Stunde, ganz kurz, aber kurzbündig. Und wir haben einfach gesagt, das haben eh viele nicht Zeit, dass man hier zusammentrifft.
Ich würde jetzt noch gern auf das Thema Building Information Modeling eingehen, also BIM, digitale Planung, digitale Gebäudeplanung. Das begegnet uns hier in dieser Podcast-Reihe immer wieder. Teilweise wird es geliebt, teilweise auch gehasst. Wie ist es da bei der seriellen Sanierung? Welche Rolle spielt da BIM möglicherweise von Anfang an? Können Sie uns da ein bisschen was darüber erzählen?
Ja, also grundsätzlich muss man natürlich sagen, ich glaube, die Frage würde am besten beantwortet werden von den Firmen, die es dann wirklich bei uns bei den Umsetzungsprojekten umgesetzt haben und ausprobiert haben. Aber ich habe natürlich ein bisschen mitbekommen, wo es Probleme gegeben hat, wo es gut gelaufen ist, wo es schlecht gelaufen ist. Und das versuche ich jetzt ein bisschen da so wiederzugeben. Also grundsätzlich ist natürlich der Vorteil der seriellen Sanierung eben diese durchgängige digitale Prozesskette. Ja, dass ich wirklich von Anfang an, von der Bestandsaufnahme bis zum Montageplan quasi alles in einer digitalen Prozesskette habe. So die Theorie, das ist wunderschön, aber es gibt natürlich im Detail noch das ein oder andere Problem, also beispielsweise die Bestandserhebung. Also das war bei unseren Umsetzungsprojekten jetzt natürlich auch eine Herausforderung, aber auch ein Learning. Und deswegen, das betone ich auch immer so gern, wie wichtig eben solche Pilotprojekte, solche Forschungsprojekte sind, um genau solche Sachen zu lernen, auszuprobieren, um auch diese extra Meile gehen zu können. Ja, es war bei uns beispielsweise bei dieser Schule eben so, dass dort eine vorgehängte Aluminiumfassade oben war und diese musste, oder man konnte diese natürlich für die Bestandserhebung jetzt nicht komplett demontieren, weil dann wäre das Gebäude ja schon gleich ungedämmt gewesen. Das wäre halt für die Bestandserhebung ein bisschen ein langer Zeitraum dann gewesen, wo man kein gedämmtes Gebäude gehabt hätte. Dementsprechend musste man sich dann Lösungen überlegen. Da ist man auch so vorgegangen, dass man an den Ecken immer einzelne Module abgenommen hat und dann dazwischen interpoliert hat. Kann man sich jetzt natürlich schon vorstellen, das ist ein bisschen ein Aufwand und die Genauigkeit steht dann auch in Frage. Ja? Also das sind halt, das hat man aber immer wieder, muss man ehrlicherweise sagen. Es sind so Herausforderungen. In der Theorie klingt das alles immer so ganz einfach und super und dann in der Praxis ist es was anderes. Gleich wie, aber das haben wir auch bei anderen Objekten jetzt gehabt, wo eben das vielleicht jetzt nicht war, wo keine Fassade war, die demontierbar oder die demontiert werden hat müssen. Auch dort hat man nachher noch vor Ort, bevor man wirklich in die Werksplanung geht, noch einmal eine Kontrolle machen müssen dieses Bestandsplanes. Ja, also das muss man wirklich noch sagen, man muss da noch manuell das ein oder andere nachbessern. Also das geht in der Theorie, wird das sehr romantisiert noch, glaube ich. Ich glaube, da braucht es noch das ein oder andere, dass das wirklich das perfekte Maß ist, weil wir dürfen halt eines nicht vergessen bei dieser Vorfertigung, das muss genau sein. Wir haben da kein Spazi. Ja? Das muss eins nach dem anderen zusammenpassen und das muss ich dann auch überprüfen. Aber das ist, glaube ich, bei jedem Bauprojekt. Die Vorarbeit ist immer das Wichtigste. Und das ist eben auch da bei dieser digitalen Prozesskette, dieser erste Schritt, dieses Bestandserfassen, da muss man sich wirklich Zeit nehmen, weil sonst muss man es später wieder reinholen. Ja? Also das ist so das Learning, was wir ein bisschen gehabt haben, dass diese Bestandserhebung wirklich sehr grundlegend ist und genau, also schon noch die ein oder andere Nachmessung braucht, dann wirklich auch den Plan noch einmal nachbessern etc. Dann daraus wird eben ein 3D-Modell erstellt und auch bei diesem 3D-Modell haben unsere Erfahrungen gezeigt, da hatten wir auch in unseren Umsetzungsprojekten verschiedene Zugänge, eben einmal, dass es gleich die produzierende Firma gemacht hat, einmal ein Planer etc. Also da gab es verschiedene Schnittstellen quasi und auch da ist dann auch gezeigt worden, desto mehr Schnittstellen es gibt quasi, desto mehr Nachbesserung braucht es dann vielleicht auch noch. Also die Schnittstellen sind nicht immer hundertprozentig, dass ich sage, ich gehe von einer Stufe der digitalen Prozesskette in die nächste, ohne irgendwelche manuellen Tätigkeiten, Nacharbeitungstätigkeiten. Also da muss man schon noch ein bisschen, sage ich einmal, ja, Zeit investieren. Aber ab dem Moment, wo ich ein perfektes 3D-Modell habe, dann, das hat wirklich jetzt unsere Erfahrung schon gezeigt, ab dann ist es eigentlich, läuft's. Also das ist wirklich dann von der sage ich jetzt einmal, von der Werksplanung, den Stücklisten, Produktionsplanung, Montageabläufe, das geht wirklich alles automatisiert. Das ist einfach beeindruckend eigentlich, wie automatisiert und digital das möglich ist. Ja, also ich glaube, das ist jetzt wirklich noch die ersten Steps der digitalen Prozesskette. Da gibt es noch die ein oder anderen Optimierungspotenziale. Aber das wird auch, glaube ich, jedes Projekt, man lernt immer dazu. Und ja, aber so oder so, glaube ich, ist es definitiv die Zukunft. Mhm.
Ja, dann gehen wir mal weg von den automatisierten, digitalisierten Prozessketten zurück zum Handwerk, was uns hier im österreichischen Wirtschaftsverlag, der ja zahlreiche Zeitschriften für HandwerkerInnen produziert, sehr interessiert. Welche Rolle spielen denn dann lokale Handwerksbetriebe und regionale Wertschöpfung bei einem solchen Ansatz, der stark auf Industrialisierung setzt?
Industrialisierung heißt jetzt nicht, dass eine Region ausfällt. Wenn wir jetzt zurückblicken, also wir sind ja alle schon sehr lange in der Baubranche, dann kennen wir ja auch einige Anbieter, die jetzt vielleicht nicht ganz in der seriellen Sanierung waren, aber in der starken Fortfertigung, die immer dort, wo gebaut wird, auch die regionalen Firmen beauftragt hat. Das funktioniert eigentlich schon ganz gut, aber es verschiebt sich natürlich die Wertschöpfung schon ein wenig. Es entsteht ein Teil im Werk. Aber vor Ort entsteht eigentlich vieles, das hier mit Montage, mit Anschlüssen, mit Haustechnik und mit Innenarbeiten eigentlich verbunden ist. Ich meine, du bist mehr drinnen in quasi auf den Baustellen, aber wir haben von vielen Projekten haben wir natürlich mitbekommen, dass wenn eine serielle Sanierung umgesetzt wird, und wurde, dass dann die Bewohner und die Bewohnerinnen immer gesagt haben, na, jetzt lasse ich mein Badezimmer auch noch neu machen. Das sind vielleicht die Anfragen, die das ein bisschen noch alles verlängern dann, die serielle Sanierung. Aber grundsätzlich ist das eine Entwicklung, die bleibt, ja. Also natürlich in dem Moment, wo etwas saniert wird, wo Handwerker kommen, ist dann die Bereitschaft da, dass dann gleich die Wohnung auch mit der Elektrik zum Beispiel hier neu gemacht wird, wobei das Heizsystem wird ja hier schon mit, im besten Fall natürlich mitgeliefert, oft auch mit einer vorgefertigten Bauteilaktivierung, so wie die TEPA eben, Fassadenwärmesystem, aber auch die Lüftung zum Beispiel und diese Handwerksleistung, die bleibt dann natürlich. Ja. Gerade wir sind traditionell so, dass man immer auch ein wenig improvisieren möchte, wenn dann Zusatzleistungen doch gefragt werden. Also das, was ich vorher gesagt habe, ist natürlich ein idealer Fall. Ja. Also letztendlich ist es natürlich so, dass dann viele Wünsche danach geäußert werden. Ja, und dann kommen auch neue dazu, so wie eben Cornelia gesagt hat, Bestandsaufnahme. Ja. Also das sind natürlich auch neue Berufe und neue Kompetenzen, die hier dazukommen. Gerade die Qualitätssicherung, die Bauphysik hier. Ja, es ist vielleicht ein bisschen ein anderes Denken, weil sich etwas verschiebt, aber grundsätzlich sagen wir nicht, dass hier die Wertschöpfungskette dann komplett auseinandergebrochen ist. Und was interessant war in unserer Massadenstudie, ist, dass Österreich ein sehr traditionelles Holzland ist. Mhm. Und gerade diese Resanierung, ich würde mal sagen, fast immer in Österreich eigentlich aus Holz gemacht wird. Ja? Mhm. Also die Kanthölzer und das ist in anderen Ländern lustigerweise anders. Ja. In Paris, also in Frankreich, haben wir mitbekommen, dass doch einiges dann aus Massivmaterial gemacht wird, also aus Beton, soweit man es halt machen kann. Wogegen wir vielleicht auch da eine besondere Art auch der Ausführung hat.
Ja. Sehr spannend. Mhm. Du Cornelia, kannst du aus der Praxis uns noch ein bisschen erzählen, wie reagieren denn Bauherrinnen und wie reagieren vor allem auch BewohnerInnen auf serielle Sanierung, vor allem eben im bewohnten Zustand oder Bestand? Passiert serielle Sanierung wirklich meist im bewohnten Bestand?
Mhm. Also das grundsätzlich ja, weil das ist eben genau dieser Vorteil, den ich habe. Ja, also ich muss nicht entsiedeln, ich kann meine Bewohner im Gebäude lassen oder auch meine Nutzerinnen, wenn es eben sich um ein Bürogebäude oder eine Schule handelt. Was man wirklich sagen kann, eben auch im Projekt Serenowood sehen wir das ganz stark bei den Bauherrinnen, Das Interesse an der seriellen Sanierung ist sehr, sehr groß, weil wir haben hier wirklich eine Methode, mit der wir Bestandsgebäude sehr schnell sanieren können, sehr qualitativ hochwertig und eben unsere Bewohnerinnen nicht entsiedeln müssen. Ja? Und das ist halt wirklich ein ganz großer Punkt, an dem viele Sanierungen aktuell scheitern, ja? Diese Zustimmung der Bewohnerinnen zu bekommen. Das ist ganz, ganz schwierig. Ja? Und da hat die serielle Sanierung wirklich einen Hebel im Gegensatz zu anderen Sanierungsmethoden, der nicht zu unterschätzen ist. Ja? Und auch unsere Projekte zeigen ja eben ganz gut, wie begeistert die Bewohnerinnen davon sind. Ja? Also allein auch dieser Wohnkomfort danach. Ja? Also das, man sieht es auch wirklich, wie zufrieden, wie glücklich die Bewohnerinnen sind. Weil diese qualitative Aufwertung eines Gebäudes durch diese wirklich holistische neue Gebäudehülle mit Haustechnik, mit allem, ja? Also ist nicht einmal ansatzweise vergleichbar mit einem Wärmedämmverbundsystem, das man an einer Fassade aufbringt, wo man vielleicht wieder Wärmebrücken erzeugt, dieses, jenes. Ja? Also das ist wirklich, die Zufriedenheit ist so groß und eben diese Minimalinvasivität ist wirklich ein Vorteil, der einfach nicht von der Hand zu weisen ist. Ja? Was vielleicht noch zu erwähnen auch ist, ist, dass die, wie soll man sagen, diese Bereitschaft, diese Zufriedenheit kommt aber auch nicht von selber. Weil serielle Sanierung ist vor allem auch was Neues. Ich kann jetzt nicht sagen, ich mache jetzt eine serielle Sanierung und kann davon ausgehen, es passt alles. Ganz, ganz wichtig, wie in jeder Sanierung, wie in jedem Projekt, ist die Partizipation, ist die Kommunikation. Mhm. Ja, dass ich früh genug meine Bewohnerinnen oder Nutzerinnen abhole, einbeziehe in den Prozess, sie wirklich auch abhole, was wird hier gemacht, auch wirklich sage, wer ist meine Ansprechperson, wie schauen die Zeitpläne aus etc. Und wenn ich, glaube ich, das schaffe und das nicht vergesse, wie wichtig das ist, ja, das sind Menschen. Das ist ihr Zuhause, das ist ihr wichtigster Lebensmittelpunkt, ja, wo man da eingreift. Ja. Und da ist Kommunikation nach wie vor das Wichtigste. Und deswegen haben unsere Erfahrungen aber auch wirklich gezeigt, wir haben auf das sehr viel Wert gelegt, dass die Rückmeldungen einfach nur großartig sind.
Schön. Aber würdet ihr dann sagen, ist die serielle Sanierung nach wie vor ein Nischenthema oder ist sie prinzipiell ein zentraler Hebel für das Erreichen unserer Klima- und Sanierungsziele? Sprich auch, würde diese Art von Sanierung unsere Sanierungsquote heben und auch mehr Einsparungspotenziale, Ziele am Gebäudesektor erzielen?
Also ich persönlich sage, dass es absolut kein Nischenthema ist, sondern ein zentraler Hebel, wenn es wirklich um unsere Klimaziele geht. Ja? Mhm. Weil wir haben es in den verschiedensten Fragen angesprochen, das Thema ist einfach immer wieder, man hat keine Bewohnerinnenzustimmung, man kann nicht sanieren, ja? Man macht qualitativ keine umfassenden Sanierungen, man macht nur Wärme im Verbundsystem, macht aber vielleicht keine Heizungsumstellung oder man macht nur Heizungsumstellung und dann macht aber die Hülle nicht etc. Es sind lauter Einzelmaßnahmen. Also ich glaube, wenn wir wirklich unseren Gebäudebestand auf ein energetisches Niveau bringen wollen, damit wir unsere Klimaziele erreichen, brauchen wir holistische Lösungen. Und da ist die serielle Sanierung ein ganz großer Hebel. Und wenn wir uns jetzt ein bisschen das auch in Zahlen ein bisschen überlegen, ja, die Gebäude in Österreich sind für rund ein Drittel des Endenergieverbrauchs verantwortlich und verursachen mehr als 10% der jährlichen Treibhausgasemissionen. Wenn wir uns jetzt anschauen, diese über 70.000 Gebäude, die für serielle Sanierung geeignet sind, ja, also wo wir wirklich das Potenzial identifiziert haben aufgrund ihrer bautechnischen Kubaturen, Homogenität etc., wenn wir diese 70.000 Gebäude seriell sanieren, können wir die gebäudebezogenen CO2-Emissionen in Österreich um ein Fünftel reduzieren. Und das ist für mich kein Nischenthema mehr, das ist für mich ein zentraler Hebel. Ja, und das, da braucht es einfach meiner Meinung nach wirklich Hebel, um diese serielle Sanierung weiter in den Markt zu bringen. Aber ich glaube, Susanne, da kannst du ja noch wirklich noch einiges ergänzen, was die nächsten Schritte sein müssen.
Ja, was braucht es denn zum Durchbruch?
Naja, also dass wir sanieren müssen, also da besteht kein Zweifel. Wenn wir auch unsere Dekarbonisierung und unsere Ziele erreichen möchten, wir erwarten ja auch Strafzahlungen, also die CO2-Werte müssen natürlich nach unten gebracht werden. Wir haben, glaube ich, gute Vorbilder in Europa und können ganz gut schauen, wie das in Deutschland, in Italien, in Frankreich, in Niederlande gegangen ist. Es gibt eine Bewegung, die schon relativ früh begonnen hat, das ist die Energiesprong-Bewegung, von der können wir eigentlich sehr viel lernen. Und nachdem wir analysiert haben, wie die anderen europäischen Wege hier gegangen sind, haben wir gesehen, dass zwei Aktivitäten sehr wichtig wären. Das eine ist ein Volume Deal. Was heißt das? Das heißt, wenn hier eine bestimmte Menge an Wohnbauträgern oder an Gebäuden zur Verfügung stehen würde, dann würde es, also das ist wie ein Henne-Ei-Prinzip, ja, wenn natürlich viele zur Verfügung stehen, dann gibt es auch viele Anbieter, die jetzt schon wachsen. Also wir merken, da kommt wirklich Bewegung rein. Und dann wird auch viel umgesetzt. Und das ist das, was zum Beispiel Deutschland, jetzt auch Italien, Italien hat das übrigens mit philanthropischen Geldern gemacht. Das habe ich super spannend gefunden. Also da war eigentlich die Regierung gar nicht so mit Geld dahinter. In Deutschland dagegen gibt es tolle Förderungen. Mhm. Also die haben das richtig gut begonnen und dann umgesetzt. Und da wird auch viel umgesetzt. Das heißt, wenn es so ein Commitment gibt, ja, und man durchbricht dieses Henne-Ei-Prinzip und sagt, da gibt es jetzt einen Volume-Deal, da gibt es jetzt einen Wohnbauträger und der hat 400 Gebäude und das stellt er zur Verfügung und jetzt starten wir einmal, dann kommen auch natürlich, dann kommen wir mit den Kosten runter und dann kommt das einmal in Starten und dann sieht man ja sehr schnell, okay, da quasi, da wird sehr rasch saniert, da wird sehr rasch hier relativ viel Energie eingespart und CO2 eingespart. Das zweite ist, es sind Marktentwicklungsteams. Das heißt, in Deutschland ist es zum Beispiel die DENA. Das sind eigene Büros, die sich um den Push und um die Entwicklung in einem Land zur seriellen Sanierung kümmern. Das sind Experten, Expertinnen, aber auch natürlich hier geht es sehr stark um Kommunikation und es geht natürlich um dieses Commitment auch von der Politik. Und diese Marktentwicklungsteam, die haben sich auch wieder in Deutschland hier also mit Förderungen entwickelt und in Italien auch wieder vom Bottom-up mehr. Also es ist ganz interessant, wenn man diese vielen Länder miteinander vergleicht, was sie getan haben in der Masan-Studie eben, wo auch Wolfgang Ammann mitgemacht hat, aber auch das Energieinstitut, ihr habt natürlich mitgemacht. Also da waren wir auch mit Experten und Expertinnen zusammen und haben uns da mal die anderen Länder angeschaut und haben das dann auch unsere Regierung natürlich berichtet und gesagt, gut, wenn wir das tun könnten, dann wäre diese Schallmauer durchbrochen, also dieses Henne-Ei-Prinzip, und dann könnte mal der erste Start laufen. Ja. Damals haben wir noch eine Förderung vorgeschlagen, aber nachdem natürlich jetzt einige von den Förderungen gestrichen worden sind, haben wir jetzt dann nicht mehr sehr viel Hoffnung, dass eine Förderung aufgesetzt wird. Aber dieser Volume-Deal, also der würde hier einiges eben bewirken. Es ist eine Marktentwicklung. Wenn ein Angebot da ist, dann entwickeln sich natürlich auch die Firmen. Und wir sehen ja in so einem Renovot-Projekt, dass hier die Firmen wirklich startbereit sind, gute Lösungen haben, sich über die Wirtschaftlichkeit Gedanken machen. Die Städte, so wie die Stadt Wien hier, über die Ausschreibungen, über die Bauordnung auf uns zukommen. Also man merkt schon, dass es eine Bewegung jetzt gibt, und dass immer mehr Firmen das auch als Chance sehen, um einen USP zu erarbeiten.
Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Ah, da gibt's noch einen Punkt.
Ja, ich wollte noch sagen, nachdem es also wirklich ganz brandneu ist, am 18. und 19. November finden die Renowave Impact Days da statt. Und zwar heuer in Dornbirn. Und dort wird es wieder eine serielle Sanierung-Ausstellung geben. Also auf deiner Seite, für alle, die da Interesse haben, bitte gerne sich das anschauen. Und auf der anderen Seite natürlich für Firmen, die hier auch sichtbar sein wollen in dem Bereich, gerne teilnehmen.
Ja, super, danke für den Hinweis, das ist wichtig, vor allem für die Zuhörerinnen und Zuhörer im Westen Österreichs oder jene, die die weite Reise nach Dornbirn nicht scheuen, um sich das alles aus der Nähe anzuschauen. Lohnt sich sicher. Ja, für heute sage ich vielen Dank, Cornelia Ninaus und Susanne Formanek, für dieses spannende Gespräch. Schön, dass ihr heute da wart und danke, liebe Birgit Tegbauer, für das Interview.
Sehr gerne.
Weiterführende Informationen finden Sie wie immer auf unserer Website www.handwerkundbau.at. Dort können Sie das Architektur- und Bauforum auch als kostenlosen Newsletter abonnieren. Für heute bedanken wir uns fürs Zuhören. Dieser Podcast ist eine Produktion des Österreichischen Wirtschaftsverlages. Regie und Technik Stefan Böck.